Liebe Geschwister, es ist uns eine Freude, meine Frau und mir, dass wir in eurer Mitte weilen dürfen heute. Wir freuen uns, dass wir zusammen auf Gottes Wort achten dürfen. Und der Herr möchte unser Herz aufschließen, dass das Wort in fruchtbaren Boden fällt und für ihn seine Frucht bringt. Wie unser Bruder Obmann schon gesagt hat, wollen wir uns heute mit der Einheit des Geistes und mit der Einheit des Glaubens beschäftigen. Einheit ist heutzutage ein großes Schlagwort auf allen Ebenen. Und es gibt viele Personen, Gesellschaften, Organisationen und Staaten weltlicher und religiöser und christlichen Bereichen, wo von Einheit in einem sehr breit gefächerten Spektrum geredet wird und wo man natürlich diesen Begriffen je nach der inneren Couleur ganz andere Bedeutungen unterstellt. Wir wollen in dieser Stunde auf der Ebene der Gemeinde des Leibes des Christus über Einheit sprechen. Und da müssen wir auf jeden Fall eine Begriffsdefinition vornehmen. Wir fragen uns, wie sieht das schriftgemäße und damit göttliche Verständnis, Bild oder Definition einer Sache, eines Begriffes aus? Das ist der Grundansatz, mit dem wir an all diese Begriffe gehen müssen, die uns in der Welt oder auch im frommen Bereich begegnen. Denn erst wenn wir wissen, was das Wort Gottes über einen Begriff sagt, wie das Wort Gottes einen Begriff definiert, erst dann wissen wir, wie wir uns als Glaubende zu verhalten haben. Und erst dann können wir Begriffe richtig einordnen und dann auch diese Begriffe in unser Leben, in unser Denken, in unser Handeln aufnehmen und zur Ehre Gottes wandeln. Und gerade in der gegenwärtigen und vor uns liegenden Zeit ist dieses Thema ein sehr wichtiges. Das ist ja auch in der Einleitung schon angeklungen. Natürlich sprengt das Thema Einheit eine Stunde und so können wir heute Morgen nur einige wichtige Grundlinien legen, wo dann jeder Einzelne gefragt ist, erstens zu prüfen, ob sich das also verhält, was man heute hört. Denn jeder, der hier vorne steht, der muss sich ja gegenüber der Schrift verantworten. Und jeder, der in der Gemeinde sitzt und hört, der muss eigentlich in die Lage versetzt werden, zu prüfen, ob das, was der da vorne steht, sagt, auch wirklich sich so verhält. Also man kann nicht in der Gemeinde als Konsument auftreten, sondern wir sind immer beides. Ja, wir sind aufgefordert, einander zu lehren. Kolosser 3, 16. Also erstens prüfen, ob es sich also verhält. Dann zweitens müssen die Dinge, die in der Versammlung präsentiert werden, anhand der Schrift vertieft werden. Und schließlich drittens müssen wir diese Dinge in unserem Leben anwenden. Was den Begriff Einheit angeht, gehen wir zunächst von gegensätzlichen Schriftworten aus. Zwei stammen aus dem Bereich der Finsternis und zwei weitere Stellen aus dem Bereich des Lichtes Gottes. Und so wird uns gleich der ungeheure Spannungsbogen deutlich, der in dem Begriff Einheit steckt. Wir gehen also dann weiter, indem wir kurz die Herrschaftssituationen in dem Bereich des Lichtes oder in dem Reich der Finsternis nach der Schrift betrachten. Und anschließend wollen wir als Modell des Einsseins die Beziehung unseres Herrn Jesus zu seinem Vater, zu Gott, dem Vater, beleuchten anhand von ein paar Versen aus Johannes 17. Schließlich kommen wir dann auf die Einheit des Geistes zu sprechen. Und die Einheit des Geistes, das nehme ich jetzt einfach mal als These vorweg, das ist das, was der Herr als Grundvoraussetzung in die Gemeinde hineingegeben hat. Das ist die Einheit des Geistes. Und schließlich kommen wir dann zur Einheit des Glaubens und wie sie im Leib des Christus wachstümlich wird. Ja, man sieht schon den Unterschied. Einheit des Geistes ist eine Vorgabe Gottes. Einheit des Glaubens wird durch die Dienste in der Gemeinde. Nehme ich jetzt einfach mal das Ergebnis vorweg und wir wollen sehen, ob sich das in der Schrift so verhält. Nun, in einem zweiten Punkt gehen wir jetzt zu den Bedeutungen von Einheit. Wir haben es grundsätzlich mit zwei gegensätzlichen oder polaren Bedeutungen zu tun. Vier Schriftzeugnisse sollen uns das zeigen. In dem Punkt 2.1 wollen wir die Einheit von unten sehen. Und dazu schlagen wir, wer eine Bibel dabei hat, Offenbarung 13, 11 und 12 auf. Offenbarung 13, 11 und 12. Dort haben wir es mit einem sehr modernen Text zu tun. Das heißt dort: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es handelt sich hier um den falschen Propheten. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamme, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt oder Vollmacht des ersten Tieres übt es vor ihm, vor dem ersten Tier, aus. Und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, auf das es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, wegen welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf die Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hatte und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde Odem zu geben, auf das das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, auf das alle getötet wurden. Im Vers 16 heißt es dann: Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn. Schließlich lesen wir noch in Offenbarung 17. Dort wird die gleiche Situation mit einem anderen Bild noch geschaut, die Verse 12 und 13. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt oder Vollmacht wie Könige empfangen. Eine Stunde mit dem Tier, da ist das Tier von Offenbarung 13, 1 gemein und folgende. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und ihre Gewalt dem Tier. Wir sehen, dass wir es hier mit einer ganz besonderen Klasse von Einheit zu tun haben. Einheitsbestrebungen in größerem Stil, ob politischer oder religiöser oder sonstiger Färbung, die stammen aus dem Kosmos und sie haben ihr letztes Ziel, ihre höchste Ausreife und Vollendung hier im sichtbaren Bereich. Im antichristlichen Weltreich, von dem wir eben lasen in Offenbarung 13 und 17, in dessen massiver Anbahnung wir mittendrin leben. Und das zeigen die beiden gelesenen Stellen aus der Offenbarung. Darüber gibt es wohl unter uns keinen Zweifel. Sie zeigen einen von außen über Zeichen, es werden große Zeichen sein, von außen wirkenden Geisteseinfluss Satans, der zur Einheit führen wird. Allerdings ist es eine Einheit, die man wegen ihrer Auswirkungen eher Gleichschaltung oder Uniformierung nennen muss. Denn sie muss ja von außen mehr oder weniger erzwungen werden. Und es wird auch Leute geben, die sich diesem Einheitsdrang widersetzen, nicht nur aus dem gläubigen Bereich, sondern auch aus dem weltlichen Bereich. Und die werden dann in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt, habe ich mal in einer New Age-Schrift gelesen. Also die Leute, die sich da nicht mit reinnehmen lassen, die werden in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Man kann das auch ganz einfach Beseitigen nennen. Ja. Das wollte man in der Schrift nicht so deutlich ausdrücken. Das ist eigentlich die letzte Konsequenz und wir erinnern uns an das Bild, das große Standbild, das der Nebukadnezar eines Tages aufstellen ließ in der Ebene Dura. Und es war ein Bild ganz aus Gold. Und dann mussten alle niederfallen. Und wer nicht niederfiel, was wurde mit dem gemacht? Er wurde in den feurigen Ofen dort geworfen. Ja. Und die drei Freunde Daniels haben das dann überlebt. Ja. Und der Nebukadnezar musste sich eigentlich dann geschlagen geben vor dem Gott des Himmels. Und wir sehen dieses dem Daniel im Buche Daniel vorkommende Bild, das ist sehr modern. Und wir werden das vielleicht noch sehr bald erleben, dass solche Dinge passieren. Das war die Einheit von unten. Also eine Einheit, die von außen her über Zeichen, über Geisteseinflüsse Satans von außen erzwungen wird. Dann gibt es 2.2, die Einheit von oben. Nun die Worte aus dem Bereich des Lichtes, dem Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir finden sie im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 und dieses Kapitel wollen wir einmal aufschlagen. Johannes 17. Der Herr Jesus bittet im Vers 9, nicht für die Welt, sondern für die, die der Vater ihm gegeben hat. Wenn wir in den Vers 20 noch reingehen, da sagt der Herr Jesus, aber ich bitte nicht für diese allein, ich bitte dich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind auch Menschen, die Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben hat. Und zwar in diesem Falle ganz unerheblich, ob die nun zur Gemeinde des Leibes des Christus gehören oder ob sie zu der Brautgemeinde aus Israel gehören. Denn die Braut des Christus ist ja etwas, was der Vater auch seinem Sohn gibt. Nur kommt die Hochzeit des Lammes eben zeitlich später. Nun lesen wir die Verse 11 und die Verse 21 bis 23. Der Herr Jesus sagt dort, und ich bin nicht mehr in dem Kosmos oder in der Welt und diese sind in dem Kosmos. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Und wir sehen die Einheit zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Die muss nicht gemacht werden, die existiert einfach aus der Natur der Tatsache, dass Gott und sein Sohn wesenseins sind. Wir haben hier also eine ganz andere Einheit vorliegen, wie die, die wir vorhin aus der Offenbarung gesehen haben. In Vers 21 bis 23 lesen wir nun Folgendes. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf das der Kosmos glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, auf dass der Kosmos erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Interessanterweise steht das im Vers 23 eigentlich etwas anders, ist sprachlich sehr schwierig wiederzugeben. Man müsste eigentlich sagen, dass ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zum Ziel in die Einheit hinein gebracht werden, erfunden seien. Also sprachlich klingt es im Deutschen etwas schwierig, aber ich habe es ganz bewusst jetzt doch so wiedergegeben, dass wir sehen, es gibt im geistlich-göttlichen Bereich eine Einheit, die ist vorgegeben und es gibt noch eine andere Einheit, die wird. Und die Gemeinde ist im Moment in diesem Einheitsprozess drinne. Auf der einen Seite ist sie eins, das werden wir noch genauer sehen, und auf der anderen Seite wird sie auch eins. Ja, Einheit des Geistes, Einheit des Glaubens. Das sind die beiden Begriffe oder Bedeutungen, die die Einheit für uns haben. Wir werden das nachher im Detail noch sehen. Interessant und wichtig ist für uns, dass diese Einheit von Gott her gemacht wird. Und dass wir ans Ziel gebracht werden, und das Ziel ist die Einheit des Glaubens, wie wir noch sehen werden. Natürlich wird uns da ganz deutlich, dass dieser Begriff oder diese Begriffsdeutung von Einheit eine völlig andere ist, als die wir vorher aus dem Bereich der Finsternis gesehen haben. Die Einheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn ist Fakt und Zustand. Und die andere, die ist völlig verschieden von der gewaltmäßigen Vereinheitlichung des Denkens, das von der Finsternisseite in diese Welt hineingebracht werden wird, wo wir ja mittendrin stehen. Ja, die Globalisierung der Wirtschaft zum Beispiel ist eine Auswirkung dieser Einheitsbestrebungen. Dass nur noch Englisch möglichst geredet werden soll in der Welt, das ist auch so ein Nebeneffekt. Ja. Und Sie kennen ja alle, jeder in seinem Bereich, solche Bestrebungen, das geht bis rein in die Firmenkulturen, wo das versucht wird umzusetzen. Ja. Nun, bevor wir nun zur Einheit des Geistes gehen, möchte ich etwas über die Herrschaftsverhältnisse im Kosmos und in der Gemeinde sagen. Wir werden gleich sehen, warum wir diese Einschaltung brauchen, denn dann ist die Begrifflichkeit der Einheit, wie sie uns in der Schrift für die Gemeinde begegnet, wesentlich deutlicher sichtbar. Also drittens, Herrschaftsverhältnisse in Kosmos und Gemeinde. Dem Gegensatz der Einheitsbegriffe und Formen entsprechen die Herrschaftsverhältnisse, die wir nun kurz beleuchten möchten. Wir schlagen dazu 1. Korinther 8 auf und lesen dort die Verse 4 bis 6. 1. Korinther 8, 4 bis 6. Dort geht es ja dem Paulus um das Götzenopfer und was das Götzenopfer bedeutet. Das lassen wir mal zur Seite und betrachten nur das, was er über Gott und über den Sohn sagt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts bedeutet oder nichts ist in dem Kosmos. Und dass keiner Gott ist als nur einer. Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem das All ist, und wir für ihn oder hinein in ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen das All ist, und wir durch ihn. Hier ist das alleinige Fundament für die Gemeinde Gottes gegeben, wenn es um die Frage der Einheit geht. Wo einer Gott ist, der Vater, und einer Herr, Christus, und sonst kein anderer, da können wir anfangen. Nun die Gegenseite, die Götter und die Herren, von denen da der Paulus berichtet. Er sagt, es gibt viele Götter und Herren, sowohl in den Himmeln als auch auf der Erde. Dazu wollen wir zwei Stellen im 5. Buch Mose anschauen, die mit Israel zu tun haben. Und diese Stellen, die beleuchten die Frage der Religionen. Und wenn wir nach Rom sehen, da ist ja Rom dabei, nicht etwa eine Ökumene der Konfessionen zu machen, sondern eine Ökumene der Religionen. Und wir sehen im 5. Buch Mose, dass dort eine gewisse Wurzel dieser Bestrebungen liegt. In 5. Mose 4 lesen wir die Verse 15 bis 20 und achten dann ganz besonders auf den Vers 19 und 20. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tage, da Jehova am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild machet, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist. Und jetzt besonders Vers 19, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sähest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienst, welche Jehova dein Gott allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat Jehova genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbteils wäret, wie es an diesem Tage ist. Diese Stelle in 5. Mose 4, 19, die entspricht der Gemeinde aus Israel, genauso wie die Stelle in 1. Korinther 8, 4 bis 6, der Gemeinde, welche sein Leib ist. Gott hat sein Volk herausgenommen, dass sie nicht diesem Heer des Himmels dienen sollen. Und Gott, so lesen wir hier, hat dieses Heer des Himmels den Nationen zugeteilt, dass die Nationen ihnen dienen. Wir werden das deutlicher noch sehen in der nächsten Stelle in 5. Mose 29. Und diese beiden Stellen beleuchten ja die Hauptsünde Israels, wenn man es genau nimmt. Denn Israel ist immer am Götzendienst zerbrochen, immer wieder. Ja, die Richterzeit ein ganz gewaltiges Beispiel für das Auf und Ab, Jehova zu dienen, ja, dem Gott zu dienen, dem Gott der Midianiter, dem Gott der Philister und so weiter. Wir sehen dieses Auf und Ab der Geschichte immer wieder. Und jetzt sehen wir auch die Hintergründe, warum Gott sein Volk hier herausgenommen hat. 24 bis 26 möchte ich lesen in 5. Mose 29. Und wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir, dass es hier um ein Gericht an seinem Volke geht. Und alle Nationen werden sagen, warum hat Gott diesem Lande also getan? Weshalb diese große Zornglut? Und man wird sagen, darum, dass sie den Bund Jehovas, ihres Gottes, den wir eben beleuchtet haben in 5. Mose 4, herausgenommen, ja, nicht den Nationen, Göttern zu dienen, sondern dem Gott Israels. Und man wird sagen, darum, dass sie den Bund Jehovas, des Gottes ihrer Väter, verlassen, den er mit ihnen gemacht hatte, als er sie aus dem Lande Ägypten herausführte, und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederbeugten, Göttern, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Also hat doch offenbar Gott den übrigen Völkern durchaus berechtigt Götter zugeteilt, die über diese Nationen herrschen sollen. Und wer das Buch Daniel liest und kennt, der weiß, dass es dort einen Fürsten über das Land Griechenland gibt, einen Fürsten über Persien und so weiter. Und die haben dem Gabriel ganz schön zugesetzt. 3 Wochen lang haben sie den dort aufgehalten, damit der Daniel nicht die Botschaft bekommen soll, die von ihm von Gott aufgetragen war, zu übermitteln. Warum, wem hat denn dann Gott das alles zugeteilt? Ganz einfach, hier steht's. Gott hat das Heer des Himmels dazu genommen, um über die Nationen zu herrschen. Und wir lesen bei Paulus in 2. Korinther 4, dass er der Gott und Fürst dieses Äons ist oder dieser Welt ist. Ja. Und der hat seine Hierarchien in der unsichtbaren Welt und über die beherrscht er die Nationen. Hier in diesen Versen, es gibt noch viele andere in der Schrift, dort finden wir die Wurzeln der ganzen Weltreligionen auf dieser Erde. Das wäre ein extra Thema. Dass denn wirklich so ist, das beweist uns Paulus in Galater 4. Dort spricht der Paulus ja unter anderem von Vormündern und Verwaltern in den ersten Versen. Und er sagt jetzt in Bezug auf diese Frage zu den Galatern, Vers 7 bis 9. Also bist du, der du jetzt zum Glauben gekommen bist, neugeboren bist, nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Sohnschaft ist für die Gemeinde der Begriff, der von Gott gegebene, das von Gott gegebene Verhältnis zwischen ihm und denen, die da glauben. Also bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Aber damals freilich als ihr, nämlich die Galater, das waren ja Menschen aus den Nationen, ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und das sind die sogenannten Götter aus 1. Korinther 8. Und es sind genau solche, die zu dem Heer des Himmels gehören, die Gott den Völkern zum Haupt gesetzt hat. Das heißt, die Völker dienen mit einer gewissen Berechtigung eben diesen Göttern, die über die Nationen gesetzt sind. Und wir können nicht unbedingt sagen, dass die Nationen damit falsch handeln, sondern sie laufen zunächst einmal unter dieser Ordnung. Und erst dann, wenn sie herausgerufen sind, jeder Einzelne, der zur Gemeinde des Christus gehört, der ist herausgerufen aus dieser Herrschaft und er ist nun versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und damit dient er nicht mehr denen, die vorher Vormünder und Verwalter waren, bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Und das sind einfach diese Zusammenhänge, mit denen wir es hier zu tun haben. Jetzt könnte jemand fragen, ja, was hat denn das mit unserer Einheit zu tun? Ganz einfach. Die Herrschaft, unter der ein Mensch, eine Gesellschaft, ein Land steht, die bestimmt, unter welchen Direktiven gearbeitet wird, für welche Ziele gearbeitet wird und dann auch für welche Einheit gearbeitet wird. Wenn ich unter dem Machtbereich der Finsternis stehe, dann arbeite ich mehr oder weniger, auch wenn ich mit der Bibel unter Arm unterwegs bin, arbeite ich für die Einheitsidee der Finsternis und damit für Dinge, wie wir sie vorhin in der Offenbarung gefunden haben. Also die Herrschaft, unter der ich stehe, die bestimmt die Ziele, an denen ich bewusst oder unbewusst arbeite. Das weiß jeder, der in einem Unternehmen drin ist, der muss die Unternehmensziele umsetzen. Ja? Wenn sich einer gegen die Unternehmensziele benimmt, dann wird ihm das einmal gesagt und beim zweiten Mal fliegt er raus. Ja? So einfach geht es in der Welt. Und im Geistlichen ist es nicht anders. Deshalb bekommen wir ja als Glaubende, wenn wir sozusagen den Machtbereich wechseln, die erklärten Feinde aus der unsichtbaren Welt. Dem Moment, wo jemand in die Welt des Lichtes Gottes versetzt ist, bekommt er automatisch Satan und sein Gefolge zum Feind. Vorher, als er noch in diesem Bereich der Finsternis war, hat der Teufel die Leute in Ruhe gelassen. Er hat natürlich dafür gesorgt, dass sie ihm nicht weglaufen. Ja, aber im Prinzip ist man in Ruhe gelassen. Erst dann, wenn wir in den Bereich des Lichtes kommen, dann beginnt die Feindschaft. Und dann sagt uns Paulus in Epheser 6 zum Beispiel, dass unser Kampf nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Weltbeherrscher der Finsternis sei, den Geistern der Bosheit, die jetzt in den Überhimmeln herrschen. Und aus diesem Bereich hat uns der Herr versetzt. Es gibt zwei Machtbereiche in dieser Welt. Den Machtbereich der Finsternis und den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt kein Niemandsland. Ja. Nun kommt als nächstes die Einheit nach göttlichen Ordnungen. Das wäre der Punkt 4. Unter dem Punkt 4.1 wollen wir das Modell der Wesenseinheit des Gottes und Vaters und seines Sohnes Jesus Christus kurz betrachten. In Vers 11 und in Kapitel 17 vom Johannesevangelium gibt der Herr Jesus eine ganz klare Abgrenzung bezüglich der Einheit des Glaubens. Und wir haben das ja vorhin schon mal gelesen. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir eins sind. Eine andere Einheit kommt vor Gott offenbar nicht in Betracht. Wir können sagen, der Vater und der Sohn, die sind wesenseins. Wie sieht es im Einzelnen aus? Und dazu finden wir eine ganze Menge von Aussagen im Johannesevangelium. Die möchte ich einfach mal kurz nennen, die Stellen nennen und nur kurz die Verse zitieren. Das kann man ja nachher zu Hause nacharbeiten. Da lesen wir zum Beispiel von Christus, dass er des Vaters wegen lebt. Johannes 6, 57 heißt, gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so auch wird wer mich isst, durch mich leben. Er hat in Johannes 6 ja das große Thema, das Brot des Lebens, und er sagt dort unter anderem, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt. Dann lesen wir von dem Herrn Jesus, dass er sagt, Christus hat Leben in sich selbst. Johannes 5, 26, denn gleich wie der Vater Leben hat in sich selbst, hat er dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Christus ist Abbild des Vaters in vollkommenem Sinne. Johannes 14, 9 sagt er, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das sind also Dinge, die zu dieser Wesenseinheit zwischen Gott und Vater gehören. Vater und Sohn leben ineinander, das haben wir vorhin in Johannes 17, 21 gelesen, auf dass sie, die Glaubenden, eins seien, gleich wie wir eins sind. Vater und Sohn sind eins und doch ist der Vater größer als der Sohn. Das ist auch so ein Charakteristikum, das die Einheit zwischen Vater und Sohn beinhaltet. Vater und Sohn sind eins und doch ist der Vater größer. Mein Vater, sagt Johannes 10, 29, der sie, die Schafe, nämlich mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand rauben. Vater und Sohn reden und handeln immer übereinstimmend. Johannes 8, Vers 26 bis 29 lesen wir. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm gehört habe, rede ich zu dem Kosmos. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. In Johannes 9, Vers 4 sagt er, ich muss die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Oder in 5, 17, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und in 5,29 das wunderbare Wort, denn gleich wie der Vater die Toten lebendig macht, die Toten lebendig macht. Also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also die Lebendigmachung ist generell gesichert und der Sohn führt diese Lebendigmachung sukzessive im Ablauf der Äonen aus. Das sind gewaltige, frohmachende und in die Ruhe Gottes einführende Aussagen. Sie geben unmissverständlich den Rahmen für das vor, was die Schrift unter Einheit versteht. und was dann logischerweise auch unser Denken beherrschen und prägen soll und damit auch unser Handeln, denn unser Handeln folgt unserem Denken, nicht umgekehrt. Zumindest sollte es so sein. Dass diese innere Einheit, die der Vater und der Sohn hatten, ein aus der inneren Geistesbeziehung nach außen wirkt. Ja, man sieht, der Herr, der Vater war ja im Himmel und der Sohn war auf der Erde, als er alle diese Worte gesprochen hat, die wir eben auszugsweise lasen. Die Einheit des Vaters und des Sohnes bewirkte, dass diese Wesenseinheit zu gleichen Handlungen führte, von innen her. Und wir haben gesehen in der Offenbarung, dass der falsche Prophet macht, ja, dass die ganzen Völker schließlich zu einer Einheit werden, von außen. Die Einheit, die Gott wirkt, die wirkt immer vom Innersten des Geschöpfes aus. So wie die Einheit des Vaters mit dem Sohn dazu führte, dass der Sohn nur das tat, nur das redete, was der Vater ihm gesagt hatte. Und genauso soll es in der Gemeinde sein, wir sollen ja das Wort so weitergegeben, wie es dasteht. So weitergeben, wie es dasteht. Und dann auch entsprechend so handeln. Aber der Prozess läuft von innen her und nicht von außen. Nun zu der 4.2, zu der Einheit des Geistes. Die Einheit des Geistes ist die in uns geschaffene Voraussetzung zur Darstellung der Einheit. So wie der Vater und der Sohn Wesens eins sind, so hat Gott in jedem Glied des Leibes des Christus sozusagen diese Einheit des Geistes vorgegeben. Und wir lesen dazu einmal eine Stelle in Galater 2, Vers 19 und 20. Dort finden wir insgesamt 8 Aussagen, Galater 2, 19 und 20. Erstens lesen wir dort, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich zweitens Gott lebe. Drittens, ich bin mit Christus oder zusammen mit Christus gekreuzigt. Und viertens, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Fünftens, sechstens, was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich durch Glauben. Siebtens, durch den des Sohnes Gottes, der mich achtens geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Erkennen wir die Verwandtschaft zur Einheit, die der Vater mit seinem Sohn lebt? Es ist doch hier mit anderen Worten ausgedrückt. In jedem einzelnen Glaubenden lebt fortan der Christus. Und der Christus lebt das Leben Gottes. Der Christus glaubt in mir. Ich glaube den Glauben des Sohnes Gottes, steht hier. In den meisten Übersetzungen steht es nur in der Fußnote richtig. Ja, der Glaube Jesu Christi ist, der in mir liegt. Und damit ist das die Voraussetzung der Einheit. Frage, welche der 8 Punkte, die wir eben gelesen haben, können wir durch eigene Anstrengung hervorbringen? Ich glaube nicht einen einzigen. Ja. Und damit kann man diese Prinzipien, die auf solch einer Einheit beruhen, nicht am Verhandlungstisch mit Kompromissen und Verträgen aushandeln. Das geht nicht, ja, weil Gott selber diese Voraussetzungen in mir schaffen muss, damit Hoffnung besteht, dass dann auch nach außen Einheit dargestellt wird. Wir sollten damit also nicht Zeit vergeuden, indem wir versuchen, mit solchen Methoden irgendwelche Einheiten zu erwirtschaften. Das wird nicht funktionieren. Und dort, wo es funktioniert, da läuft es nach der Melodie Offenbarung 13, wo die Einheit im antichristlichen System erzwungen wird. Die Schrift ist in ihren Aussagen nicht diskussionsfähig, sondern sie ist uns zum Glaubensgehorsam gegeben. Und nur nach dem, was uns die Schrift gibt, kann man diese Einheit auch darstellen. In 1. Korinther 1, Vers 30, da lesen wir, aus ihm aber seid ihr oder habt ihr eure geistliche Existenz in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Geheiligtsein und Erlösung. Alles Dinge, die wir auch nicht machen können. Wir sind aus Gott in Christo Jesu. Auch diese Fragen können nicht über Dialoge noch Toleranz mit anderen Vorstellungen in Einklang gebracht werden. Das ist ein Fakt. Wer sich unter diesen Fakt stellt, der ist bereits in der von Gott vorgegebenen Einheit drinne. Wir werden das gleich noch sehen. In 1. Korinther 12 finden wir dazu auch gewaltige Aussagen. 1. Korinther 12, das wollen wir aufschlagen. Eigentlich müsste man über diesen Abschnitt separat eine Stunde halten, das können wir natürlich nicht. Ich möchte nur auszugsweise ein paar Verse lesen. In Vers 12 finden wir die Aussage, denn gleich wie der Leib einer wird, ist, gleich wie der Leib einer ist, wer will, der kann sich ja das ist anstreichen, ja, der ist, das ist ein Fakt, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus, also von Gott vorgegeben. Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt worden. Das ist so, wie wenn man einen Schwamm ins Wasser tut, dann saugt der Schwamm sich vollständig voll mit Wasser. Und genau dasselbe hat der Herr getan, wenn er einen Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, dann hat er ihn in einem Geiste hineingetauft in den Leib des Christus und selber persönlich ist er sozusagen völlig in dem Geiste, mit dem Geiste getränkt worden. Also man kann nicht durch irgendwelche Handlungen noch mehr Heiligen Geist bekommen, als dass man einfach einmal getränkt wurde, so wie das hier steht. Komisch. Den Begriff Geistestränkung, den finden wir nirgendwo im frommen Schlagwortregister. Ja, da gibt es nur den Begriff Geistestaufe. Ja, und der ist so auch nicht in der Bibel da. Er wurde eigentlich aus dem, was wir eben in Vers 13 gelesen, wurde er sozusagen extrahiert. Aber es ist viel besser, wir kolportieren nicht irgendwelche Begriffe, sondern zitieren ganze Schriftverse. Denn nur, wo das Wort macht lebendig und gibt, die richtige Vorstellung von dem, was er meint. In Vers 18 lesen wir, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen, an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat. Die Glieder sind gesetzt von ihm. Jeder, der jetzt hier unter uns ist, der ist hier in diese Gemeinschaft, diesen Teil des Leibes von Gott hineingesetzt worden. Der hat sich nicht selber das Recht genommen, ja, sondern er wurde vom Geiste gedrängt, sich da anzuschließen. Es ist wichtig, dass wir diese Vorstellung von unserer Gemeinschaft haben. Ja, denn es gibt ja auch Gotteskinder, mit denen ist nicht so leicht umzugehen, weil die haben Ecken und Kanten. Ich habe auch welche. Wenn ich länger da wäre, würde man das auch sehr schnell merken. Ja, wenn ich nur einmal da bin, dann sieht man sozusagen nur die Sonnenseite oder das Sonntagsgesicht oder das Konferenzgesicht oder was auch immer. Aber wenn wir dann länger zusammen sind, dann merkt man, dass wir alle noch auf der Erde wohnen. Und es darf auch sein und dazu braucht es den Geist des Gottes und die Liebe, um das zu ertragen. Vers 20 lesen wir, nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer, ja? Also was soll das Gerede vom Zusammenführung von irgendwelchen Religionsgemeinschaften? Das braucht es nicht, ja? Denn der Leib ist schon einer.
Das sind einfach ganz andere Denkansätze, die uns das Wort gibt. Und wenn wir diese Denkansätze zu unseren machen, dann lassen wir uns nicht durch Schlagworte blenden. Gott hat den Leib zusammengefügt in Vers 24 und 25, indem er den Benachteiligten reichlichere Ehre dargereicht hat, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei. Also im Leib des Christus gibt es auch keine Spaltung. Das gibt es nicht, weil Gott es gar nicht zulässt. Er selber sorgt dafür, dass es keine Spaltung gibt. Spaltungen machen nur Religionen und Konfessionen. Das muss man so sehen. So sagt die Schrift und das wollen wir einfach für uns als allein gültig annehmen. Interessant ist, dass wir in dem Abschnitt hier fast auch nicht vorkommen, in Bezug auf unsere eigenen Handlungen. Wenn man das mal richtig konsequent durchdenkt, da kommt nur er vor. Und es ist wichtig für mich, ja, für jeden Einzelnen persönlich, dass wir diese Worte, die uns Gott hier gibt, ganz klar verinnerlichen und danach denken und handeln. Es geht also hier um Glieder eines bereits schon bestehenden Leibes des Christus. Natürlich wird der Leib im Lauf der Zeit, die Gott für die Gemeinde vorgesehen hat, ja, wenn man so will, innerhalb des bösen oder gegenwärtigen Äons, wie das Paulus in Galater 1,4 nennt, wird sie zusammengerufen. Aber vor Gott ist der Leib ja bereits existent. Ja. Nur für uns läuft es zeitlich abgestuft. Ja, für ihn ist es existent. Und er hat ganz genau bestimmt, wer dazugehört und wer nicht. Und deshalb ist unsere Aufgabe, dass wir uns vom Geist zeigen lassen, wer gehört denn jetzt dazu, um wen soll ich mich jetzt denn im Einzelnen kümmern. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, dann zeigt uns daher auch diese Leute, dass wir mit ihnen in Verbindung kommen und dass wir ihnen dann dienen können. Nun zu unserem letzten Punkt, 4.3, Einheit des Glaubens. Wie entsteht diese Einheit des Glaubens im Leib des Christus? In den letzten beiden Punkten, dem Einssein des Vaters mit dem Sohn und mit der Einheit des Geistes, die Gott also vorgibt, in all ihren verschiedenen Gaben, die der Vater, unser Gott und Vater, den Gliedern des Leibes gibt, und in ihnen schafft, sahen wir das eindeutige, souveräne Handeln unseres Gottes. Zweifellos sind aber auch wir in der Verantwortung. Nur ist die Frage, wie? Wo liegt jetzt unsere Verantwortung? Dazu finden wir Antworten in Epheser 4. Auch dieser Abschnitt müsste man eigentlich in mehreren Versammlungen betrachten. Wir können jetzt nur auch die wichtigsten Punkte herausnehmen und die Zeit ist ja auch schon fast abgelaufen, oder eigentlich ist sie schon abgelaufen. Noch ein paar Minuten, dann sind wir durch. Epheser 4, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Das geht nun dem Folgenden voraus. Und hier sehen wir schon, dass wir noch auf der Erde wohnen, denn diese Ermahnung, die kommt jetzt vorne weg. Und jetzt kommt erst das, was ermahnt wird, um was es eigentlich geht. Nämlich, es geht darum, bei euch befleißigen oder auf diese Weise die Einheit des Geistes zu schaffen. Ja? Habe ich recht gelesen? Zu bewahren. Auch hier sehen wir ganz klar, diese Einheit des Geistes ist vorgegeben und wir sollen durch einander ertragen in Liebe, in Demut, in Sanftmut, in Langmut wandeln. Und auf diese Weise, diese von Gott gegebene Einheit zu bewahren. Darum geht es. Nicht schaffen. Die ist geschaffen, sie muss bewahrt werden, diese Einheit des Geistes. Denn es heißt nun weiter, da ist ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Taufe. Und wir können jetzt ganz leicht schlussfolgern, hier ist nicht die Wassertaufe gemeint, sondern die Taufe, von der wir vorhin in 1. Korinther 12 gelesen haben. Durch in einem Geist hinein in den Leib getauft. Diese Taufe meint der Paulus hier. Denn die Wassertaufe, das sagt ja schon der Johannes der Täufer, dass die abgelöst wird. Durch was? Durch die Taufe mit Geist und Feuer. Also die Wassertaufe war eine Vorstufe für die Taufe im Geist. Ja, wenn wir jetzt mit Wasser nachhelfen wollen, ist das unnötig. Aber das ist ein extra Thema. Es gehört nur hier mit rein, weil es uns so gesagt ist hier. Demut, Sanftmut, einander ertraget in Liebe. Das steht hier vor der Einheit des Geistes, die wir aufgerufen sind zu bewahren. Durch das Band des Friedens. Nämlich des Friedens, den wiederum er in uns gegeben, in uns hineingegeben hat. Denn wir haben durch den Glauben Frieden mit Gott. Und dieser Friede ist es, der die Einheit des Geistes bewahrt. Das Problem sind offenbar nicht primär Lehrauffassungen, sondern zunächst der Grund, weshalb der Paulus hier zu Demut, Sanftmut, Ertragen mit dem Band des Friedens aufruft. Wir sind einfach, das ist unser altes Wesen, das diesem Bewahren des Geistes, der Einheit des Geistes entgegenliegt. Rhetorische Frage: Muss ich den neuen Menschen, den der Herr in jedem Glaubensmenschen geschaffen hat, muss ich denn den ertragen? Sicher nicht, ja, denn das ist ja Leben aus Gott. Ertragen muss ich den alten Menschen. Manchmal muss ich mich auch selber ertragen, wenn ich merke, jetzt habe ich mich wieder vorbeibenommen irgendwo. Ja, muss ich wieder irgendwo hin und sage, es tut mir leid, ich habe meinem alten Wesen wieder die Zügel schießen lassen. Der neue Mensch muss nicht ertragen werden, sondern der alte. Das ist so ähnlich wie in der Ehe. Solange der Mann darauf achtet, dass die Frau die von ihr erwartete Unterordnung leistet und die Frau immer genau darauf bedacht ist, dass sie richtig geliebt wird, ja, so lange ist für die Ehe keine Hoffnung. Erst dann, wenn der Mann auf das achtet, was ihm gesagt ist, dass er nämlich seine Frau lieben soll, wie Christus die Versammlung liebt, ja, dann ist Hoffnung, dass die Ehe nach göttlichem Plan wird. Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Wenn ich nur darauf achte, dass meine Brüder und Schwestern ihre Sachen richtig machen, ja, dann wird es nichts. Ja. Dann werde ich irgendwann sehr schnell unerträglich. Wenn ich aber darauf achte, dass ich selber das mir Gesagte tue, wenn das jeder macht, dann müsste es eigentlich in der Gemeinde relativ reibungslos zugehen. Müsste. Und das darf auch werden. Nun hat Gott eben genau diese Einheit des Glaubens, von der wir ja jetzt reden, dazu hat er nun Dienste in der Gemeinde installiert, die unter anderem die Einheit des Glaubens hervorbringen sollen. Und wie das nun geht, das wollen wir in ein paar Minuten noch ansehen. Es wird hier deutlich, dass das Göttliche hier die Demut, die Sanftmut in Liebe ertragen, auf dem Boden der vom Vater geschaffenen Voraussetzungen in jedem Einzelnen von innen her werden muss. Ja? Denn vom alten Wesen her kann ich es nicht. Ja? Das alte Wesen muss unter die Herrschaft des Geistes kommen. Und dann kann das laufen, was hier unter Einheit verstanden werden soll. Und dazu hat Gott die Dienste in der Gemeinde gegeben. Wenn wir ab Vers 11 in Epheser 4 weiterlesen, dann finden wir dort, und er hat gegeben, die einen Apostel, andere Propheten, andere Evangelisten, andere Hirten und Lehrer. Das ist das, was auch der Herr gibt. Und das muss ich jetzt nun auch nicht über Institutionen installieren im Leib des Christus, sondern ich darf meinem Gott glauben, dass er Menschen befähigt mit diesen Diensten, dass er sie dazu herausruft. Erst dann, wenn ich das nicht mehr glaube, dann muss ich das verinstitutionalisieren. dann muss ich Lehrinstitute und Genehmigungsverfahren für Diener in der Gemeinde und all so Sachen erfinden. Erst dann, wenn der Glaube fehlt. Nun, was sollen diese Dienste in der Gemeinde tun? Erstens, Zurüstung oder Vollausstattung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Kapitel Epheser 4, Vers 12. Für den Aufbau des Leibes des Christus. Drittens, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Jetzt kommt erst der Begriff, um den es uns ja speziell heute geht. Dann viertens, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Fünftens, zu den Erwachsenen oder eigentlich heißt es, zu dem Ziel ausgerichteten Mann. Erwachsen sein heißt nach der Schrift zielausgerichtet sein. Man hört in den Betrieben immer wieder, man muss zielorientiert denken und arbeiten. Und genau das ist etwas, was hier im Worte Gottes in der Gemeinde durch den Dienst dieser Apostel, Hirten und Lehrer erreicht werden soll. Zum erwachsenen, zielausgerichteten Mann. Sechstens, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf das wir siebtens nicht mehr Unmündige seien. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Belehrung durch die Betrügerei der Menschen durch ihre Arglist mit Methode irre zu führen. Wir halten hier einen Augenblick inne. Es fällt sofort auf, dass die Schrift die Einheit des Glaubens nicht etwa als einsame Größe hier nennt. Ja? Nicht etwas, was man als Schlagwort oder Parole herausgeben könnte, sondern die Einheit des Glaubens wird als drittes von sieben Wachstumszielen für die Gemeinde genannt. Wenn wir also jetzt schlagwortmäßig von Einheit hören, dann können wir gleich sagen, da stimmt was nicht. Weil es geht um sieben Dinge in der Gemeinde, wenn schon. Nicht nur um die Einheit. Ja, es geht um das ganze Spektrum dessen, was Gott durch die Dienste hervorbringen möchte. Ferner ist hierfür im Gegensatz zu der vorgegebenen Einheit des Geistes, sind vier Dienste innerhalb des Leibes notwendig. Ja, die hat der Herr installiert, damit diese sieben Wachstumsziele in der Gemeinde werden. Unter anderem Einheit des Glaubens. Diese Dienste sind in die Gemeinde hineingerichtet. Ja, also nicht irgendwo in die Welt oder durch die Welt, sondern in die Gemeinde hinein wirken diese Dienste. Das zweite Stück zum Beispiel spricht vom Aufbau des Leibes. Das fünfte von den Erwachsenen, zielausgerichteten Mann. Und das sechste vom Wuchs der Fülle des Christus. Daran sieht man, dass diese Dienste in die Gemeinde hineinwirken. Dorthin gelangt man auch nicht von heute auf morgen, sondern durch das Werden. Jeder einzelne Glaubende wird, er wird in einem Wachstumsprozess das, was hier in diesen sieben Zielen gegeben wird. Die Einheit des Glaubens kann also auch nicht über Verträge oder Verhandlungen, über Zusammenschlüsse und Aktionspläne oder Durchführungsverordnungen erreicht werden. Das geht nicht, sondern es muss von innen her werden. Wir sind jetzt gleich am Ende. Wie wird denn diese Einheit des Glaubens oder wie werden diese sieben Stücke denn in der Gemeinde? In Vers 15 von Epheser 4 heißt, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Hier spricht die Schrift vom Heranwachsen in allem hin zum Haupt. Jeder Einzelne ist also aufgerufen, zum Haupt hin zu wachsen. Und in Vers 16, da wird uns angegeben, was der Sinn des Ganzen dann ist. Aus dem, nämlich aus Christus heraus, der ganze Leib wohl zusammengefügt werdend und zusammengebracht werdend durch jedes Band der Unterstützung. Nach der Wirksamkeit und in dem Maß, in welchem jedes einzelne Teil für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu dessen Selbstauferbauung in Liebe. Das heißt, so wie du, Bruder, Schwester, an das Haupt hin wächst, so wächst unter anderem als drittes Stück die Einheit des Glaubens. So wird man vollkommen oder zielmäßig ausgerichtet. So wird der Christusleib gebaut. Das heißt, wenn ich im Ungehorsam lebe, dann hindere ich für mich ganz persönlich das Wachstum des Leibes. Wenn ich aber wachse, wenn ich mich vom Wort ausrichten lasse auf das Haupt hin, dann wächst damit automatisch der Christus. Wenn der Christus wächst, dann wächst die Einheit, dann wachsen alle diesen sieben Stücke. Und das bedeutet, wenn ich jetzt schon sage, ich möchte Einheit schaffen, dann muss ich doch die Gotteskinder dazu aufrufen, dass jeder für sich verantwortlich hin zum Haupt wächst. Und mehr brauche ich gar nicht machen. Also wir sehen eine ganz andere Denkweise, die uns die Schrift hier sagt. Die von Gott, dem Vater, vorgegebene Einheit des Geistes als Grundvoraussetzung führt über das Wachstum des einzelnen Gliedes zum Haupt hin, zum Wachstum des Leibes. Das ist letztlich auch dann zur Einheit des Glaubens. Nochmal, die von Gott, dem Vater, vorgegebene Einheit des Geistes als Voraussetzung führt über das Wachstum des einzelnen Gliedes zum Haupt hin, zum Wachstum des Leibes und damit auch unter anderem zur Einheit des Glaubens. Ist es nicht eine geradezu einfache Angelegenheit? Nun, sie lässt sich, wie göttliche Dinge eigentlich grundsätzlich sind, sie lassen sich einfach formulieren, sodass jedes Kind es verstehen kann. Dass das ohne Schwierigkeiten umzusetzen sei, steht nirgends in der Schrift. Ja, deshalb muss ja der Paulus auch ermahnen, ertragt einander in Liebe und so weiter und so weiter. Aber alle Ermahnungen sind durch die von Gott geschaffenen Voraussetzungen auch umsetzbar. Denn Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht wachstümlich werden können. Das ist unser Gott. Ja. Wenn du und ich also wachsen, dann wächst der Leib. Wenn wir nicht wachsen, dann wächst auch der Leib nicht. Zumindest was meinen Teil angelangt. Möchte doch jeder von oben her Geborene in unserer Mitte völliger und treuer diesen Weg gehen, hinwachsend zu unserem geliebten Haupt, unserem Herrn Jesus Christus, um auf diese Weise auch zur Einheit des Glaubens zu kommen. Amen. Amen.